Paranormal hautnah.
Hallo und herzlich willkommen zu der etwas anderen Folge Paranormal hautnah. Heute wieder nur mit mir, Carina. Und heute geht es ganz speziell um die Stadt, die Anna und ich Ende März besuchen konnten. Anna wird den zweiten Teil dieser Folge aufnehmen von zu Hause. Im Moment lässt es unser Zeitplan irgendwie nicht zu, dass wir entweder remote oder tatsächlich face-to-face quasi miteinander eine neue Podcast-Folge aufnehmen können. Und weil wir gesagt haben, wir haben jetzt schon so lange gewartet, weil wir immer was versucht haben, uns irgendwie zu treffen. Und dann kam Corona noch dazwischen und Migräne und keine Ahnung. Es ist echt schlimm, deswegen haben wir uns aufgeteilt. Ich mache quasi den ersten Teil dieser Folge und Anna macht dann kommende Woche den zweiten Teil dieser Folge. Worum es geht, einige von euch können sich mit Sicherheit daran erinnern, dass wir mal erzählt haben in einer der vorherigen Folgen, dass wir sehr bald nach London fliegen wollten. Das haben wir auch getan und wir wären ja nicht paranormal hautnah, wenn wir nicht in London auch auf Spurensuche des Paranormalen gewesen wären. Das war natürlich nicht unser Hauptgrund, dahin zu fahren. Nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr viele Gruseltouren, die dort angeboten werden, wo ein Tourguide euch dann durch die Londoner Stadt führt und zu Orten bringt, wo es angeblich spuken soll, die entsprechend auch bezeugt wurden. Natürlich nicht während der Tour, aber im Vorhinein. Genau. Und wir haben direkt an unserem ersten Tag, ich meine, es war ziemlich anstrengend, wir sind morgens aufgestanden, beziehungsweise wir haben nur 2 Stunden geschlafen, sind mitten in der Nacht aufgestanden, haben uns fertig gemacht, sind zum Flughafen gefahren und haben dann bis den Montagabend nicht mehr geschlafen. Und das war halt echt anstrengend, aber wir haben gesagt, Montagabend machen wir direkt um 7 Uhr die Tour mit. Das war eine Gruseltour, die war gekoppelt an eine Bootstour. Und Anna und ich haben uns entsprechend aufgeteilt, dass wir euch verschiedene Eindrücke übermitteln können. Dafür habe ich mir den Tower of London ausgesucht und den St. James Park. Starten wir also einfach mal in die Geschichte des Tower of London. Der Tower of London ist einer der berühmtesten Festungen der Welt. Erbaut wurde er 1086 nach Christus von Wilhelm dem Eroberer. Im Laufe der Zeit diente diese Festung als Waffenkammer, als Zoo, als Schatzkammer, Gefängnis und auch als Königspalast. Zu Beginn war der Tower sehr unbeliebt, da er ein Zeichen der Unterdrückung durch die Regierung war. Zahlreiche Enthauptungen und Gefangenschaften fanden dort statt. Menschen, die in Ungnade fielen, wurden damals in den Tower gesperrt. Auf einer Fläche von insgesamt ca. 4,8 Hektar befinden sich eine Vielzahl von Museen, Ausstellungen und sehenswerte historische Räumlichkeiten. Zudem werden im Inneren britische Kronjuwelen beherbergt, die von Besuchern besichtigt werden können. Der Gesamtwert dieser Juwelen liegt bei über 20 Billionen Pfund und zählt damit zu der wertvollsten Sammlung. Der weiße Turm in der Mitte des Geländes ist von allen der markanteste. Er ist der Namensgeber für das gesamte Areal. Im Inneren befindet sich ein Museum für Waffen und Rüstungen sowie eine Kapelle aus dem 11. Jahrhundert. Verwaltet wird der Tower of London heute von der Historic Royal Palace und gehört der britischen Krone. Beefeaters, so nennt man in London die Leibwächter, oder in England vielmehr die Leibwächter, in historischen Uniformen bewachen den Tower rund um die Uhr. Seit 1998 gehört er zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist einer der Hauptattraktionen Londons. Es gibt Unmengen an Legenden, die den Tower umgeben. Eine interessante ist, dass England dem Untergang geweiht sein soll, würden 6 Raben die Festung auf einmal verlassen. Aufgrund des Aberglaubens befinden sich bis heute mindestens 6 Raben auf dem Gelände. Und auch noch heute hüten die alten Mauern dunkle Geheimnisse. Und in einige dieser dunklen Geheimnisse möchte ich jetzt gemeinsam mit euch eintauchen. Der Tower of London war übrigens die letzte Station, nachdem wir dann vom Big Ben mit dem Boot über die Themse zum Tower of London gefahren sind und dort ausgestiegen sind. Der Tower of London gilt als das am meisten heimgesuchteste Gebäude in ganz London und war deshalb auch das absolute Highlight dieser Tour. Um euch mitzunehmen in die ersten der vielen Überlieferungen des Tower of London, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Edward V., geboren 1470, und Richard of Shrewsbury, der erste Duke of York, geboren 1473, waren die Söhne von König Edward IV. Und Elizabeth Woodwill. Nach dem Tod des Königs sorgte der Onkel der beiden, also der Bruder von Edward IV., Richard of Gloucester, dafür, dass die Söhne für illegitim und somit für nicht erbfähig erklärt wurden. Im Sinn des damaligen Rechts wäre die Ehe zwischen Edward IV. Und Elizabeth Woodwill ungültig gewesen, sofern ein älteres Eheversprechen zwischen Edward und Lady Eleanor Talbot bestand. Außerdem hatte das Eheversprechen zwischen Edward und Elizabeth heimlich stattgefunden, was ebenfalls ein Indiz für ein älteres Heiratsversprechen sein könnte. Somit wären die Kinder uneheliche Bastarde ohne Recht auf das Erbe als Thronfolger. Dies genügte dem Parlament, um die Illegitimität der Prinzen zu beschließen. Jedoch hätte der Status aufgrund seiner Legalität vom Gesetz her wieder geändert werden können. Entweder durch das Kirchen- oder Staatsgesetz, denn auch Wilhelm der Eroberer war seinerzeit ein Bastard, der Titel und Ländereien geerbt hatte. Nach dem Beschluss des Parlaments bestieg Richard selbst den Thron als Richard III. Während Edward und sein Bruder im Tower of London zur damaligen Zeit ein königlicher Palast blieben. 1483 wurden die Prinzen das letzte Mal gesehen. Anschließend sind sie nie wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Es verbreitete sich das Gerücht, die Jungen wären im Tower of London ermordet worden. Dazu gibt es verschiedene Theorien, jedoch ist das Verschwinden der Prinzen bis heute nicht eindeutig geklärt. Es liegt nahe, dass die meisten Theorien dahin gehen, dass Richard III. Entweder seinen Untergebenen James Tyrrell beauftragt hatte oder die Jungen gar selbst getötet haben soll. Auch Henry Stafford, der zweite Duke of Buckingham, kommt als Täter in Frage, welcher lange Richards rechte Hand gewesen war. Einige Historiker bringen auch Heinrich VII. In den Kreis der Verdächtigen, der er die älteste Schwester der Prinzen, Elizabeth of York, heiratete, um seinen Thronanspruch zu stärken. Dieser Anspruch galt jedoch nur, solange Elizabeths Brüder tot waren. 1674 gruben Arbeiter bei einem Umbau des Towers nahe dem White Tower eine Kiste mit Skeletten aus und warfen diese auf einen Müllberg. Einige Wochen später kam die Vermutung auf, es könnten die Knochen der beiden Prinzen sein. Auf Befehl von Karl II. Wurden die Knochen aufgesammelt, in eine Urne gesteckt und in der Westminster Abbey begraben. 1933 wurden die Knochen für eine wissenschaftliche Untersuchung exhumiert. Die Untersuchung durch den Mediziner William Wright ergab, dass es sich um zwei Skelette handelte, die durch vorangegangene Ausgrabung in schlechtem Zustand und mit diversen Tierknochen vermischt waren. Er konnte jedoch Schätzungen zum Alter machen, welches zum Zeitpunkt des Todes etwa zwischen 10 und 13 Jahre gelegen haben muss. Ein Blutfleck, der an einem der Schädel entdeckt werden konnte, hielt Mr. Wright für ein Indiz, dass der Tod durch Ersticken eintrat. 1987 kam Kritik auf, da Wright von männlichen Skeletten ausgegangen war, anstatt das Geschlecht wirklich zu untersuchen und zu bestimmen. Diese Kritik konnte von Dr. Thea Mollison entkräftigt werden, da auch sie anhand der Fotos von Knochen und Zähnen aus 1933 zu dem Entschluss kam, dass die Bestimmungen des Geschlechts männlich und das von Dr. Wright ermittelte Alter korrekt seien. Wir werden wohl nie genau erfahren, ob es sich dabei um die Prinzen im Tower handelt, da eine weitere Exhumierung von den Verantwortlichen der Westminster Abbey und der Westminster Abtei abgelehnt wurde, damit der Friede der begrabenen Kinder nicht weiter gestört wird. Wird man ein Beefeater, also ein Leibwächter, oder gar ein Gouverneur oder ähnliches, hat man eine gute Chance, in das berühmte Wahrzeichen einziehen zu dürfen und dort zu leben. Noch heute leben in der Anlage des Towers of London etwa 130 Menschen. Es ist überliefert, dass noch vor dem Knochenfund der Kinder eine Familie in dem Tower lebte, welche aus Mutter, Vater und einem Sohn bestand. Der Sohn war neugierig und erkundete das Gelände. Als er wiederkam, berichtete er seinem Vater, wie glücklich er sei, dass er Edward und Richard als Spielgefährten gefunden habe. Der Vater war etwas verwundert und fragte, wer diese Spielgefährten denn wären und ob er sie kennenlernen dürfe. Der Junge erklärte, es seien kleine Jungen, nicht älter als er. Sie würden im Turm leben und führte den Vater zu dem Zimmer, wo er die Jungen entdeckt hatte. Er sagte, er wolle erst alleine reingehen und fragen, ob es für sie in Ordnung wäre, ihn kennenzulernen. Der Junge betrat also das Zimmer und der Vater konnte drei verschiedene Stimmen hören. Die seines Sohnes und Stimmen von zwei weiteren Jungen. Als sein Sohn wiederkam, entschuldigte er sich bei seinem Vater und sagte, die beiden wollen ihn nicht kennenlernen. Der Vater nahm dies so hin und verschwand. Ihm war schleierhaft, wie das möglich war. Denn zu diesem Zeitpunkt war sein Sohn der einzige Junge auf dem kompletten Gelände des Tower of London. Es gibt die Vermutung, es habe sich dabei um die Geister von Edward und Richard gehandelt, die sich nur Kinder offenbaren und Erwachsene meiden, weil Erwachsene ihnen damals etwas Schreckliches angetan haben. Das könnt ihr jetzt erstmal sacken lassen. Das ist der Zeugenbericht, den wir auf der Tour gehört haben, der mich am meisten gecasht hat. Und das ist auch der Grund, weshalb ich ihn ausgewählt habe. Es gibt noch unzählige weitere Geschichten, die man recherchieren kann im Internet, die einem erzählt werden auf dieser Tour, beziehungsweise wenn du vor dem Tower of London stehst und es ist dunkel. Aber das war eine Geschichte, die ich mit euch teilen wollte, weil ich sie extrem schrecklich finde, wenn es tatsächlich wahr sein sollte, dass die Kinder immer noch da sind. Nach 1483, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, die die dann schon im Tower of London verweilen. Das war, wie ich eben schon gesagt habe, der letzte Ort unserer Tour. Und ich habe auch gesagt, ich möchte nicht alle Geschichten zum Tower of London erzählen, die dort erzählt werden, weil wir natürlich auch später zu unseren Empfehlungen kommen und ich diese Grusel- und Bootstour total empfehlen kann. Also unser Guide war absolut nett, wir hatten total tolle Leute dabei und wir haben super viel gesehen und das war wirklich interessant. Ich glaube, da wären wir alleine auch überhaupt nicht drauf gestoßen, auf diese Gebäude. Okay, Tower of London, ja, aber wir haben auch noch verschiedene andere Gebäude gesehen oder sind dorthin gegangen. Und es war wirklich unglaublich spannend. Ich habe das richtig genossen. Die Zeit ging auch total schnell vorbei. Diese Tour dauert ungefähr 2, 2,5 Stunden und irgendwie hat sich das angefühlt wie eine halbe Stunde und dann war die Tour auch schon wieder vorbei. Der Tower of London ist aber nicht das Einzige, was ich euch mitgebracht habe. Denn es gibt einen weiteren Ort, der als heimgesucht gilt. Oh mein Gott, what a surprise. Das ist der St. James Park. Er ist 23 Hektar groß und zählt zu den königlichen Parks in London. Also es gibt verschiedene königliche Parks und der ist einer davon. Er liegt im zentralen Londoner Stadtbezirk City of Westminster in der Nähe des Buckingham Palace. Auf dem Gebiet des heutigen Parks befand sich einst eine sumpfige Wiese. 1532 erwarb König Henry VIII. Das Gelände, ließ es in ein Jagdgebiet mit Hirschen umwandeln und am Nordrand des St. James Palace errichten. Unter König Charles II. Wurde der Park der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 1837 gestaltete John Nash den Park grundlegend um. So entstand aus dem früheren Kanal der heutige See. Dieser Park wird angeblich heimgesucht von der sogenannten Red Lady. Sie soll von ihrem Lebensgefährten ermordet worden sein. Er stellte klar, dass er ihr ein letztes Mal die Frage aller Fragen stellen würde, ob sie seine Frau werden wolle. Und sie antwortete, es wäre nun das letzte Mal, dass sie Nein sagen müsse. Daraufhin köpfte er sie und warf ihre Leiche in den See. Er agierte dabei so laut, dass die Anwohner aufmerksam wurden und die Polizei riefen. Ihr Körper wurde gefunden, jedoch bleibt ihr Kopf bis heute verschwunden. Seither berichten Passanten, Anwohner und Besucher des Parks von einer umherwandelnden Frau ohne Kopf, welche den See abgeht und etwas zu suchen scheint. Es wird vermutet, dass dies die Red Lady ist, die vergeblich ihren vermissten Kopf sucht. Das war jetzt eine relativ kurze Geschichte. Dazu gab es dann auch noch mal eine Anekdote. Es wurde schon so oft bezeugt, diese Red Lady, diese Erscheinung, dass sogar die Polizei in London daran glaubt. Es gab mal einen Taxifahrer, der in den Park hinein und dann gegen eine Laterne gefahren ist. Daraufhin wurde die Polizei gerufen und er schwor, er habe die Red Lady gesehen und daraufhin die Kontrolle sich so erschrocken, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe und deshalb gegen die Laterne gefahren ist. Er kam dann mit einem Schrecken, aber ohne Strafe davon, weil, wie eben schon gesagt, die Londoner Polizei auch an die Red Lady glaubt. Das waren meine zwei Themen. Das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was diese Tour mit sich bringt. Und deswegen auch eine mega große Empfehlung. Ich habe auch gehört von einem paranormalen Ermittler, der auch an dieser Tour teilgenommen hat und aus Amerika kommt, dass er ganz, ganz viel umherreist und dass er auch schon mal in Deutschland war und ich meine, es war Berlin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass er dort auch eine Gruseltour mitgemacht hat, weil in Deutschland sowas auch angeboten wird. Und da war ich erstmal total schockiert, weil das war etwas, das war mir gar nicht bewusst. Und deshalb, Leute, wenn ihr in Großstädten wohnt, keine Ahnung, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, München, whatever, wherever, egal, schreibt uns einfach mal, ob bei euch auch solche Gruseltouren über Get Your Guide oder TripAdvisor angeboten werden. Das würde mich total interessieren, weil das nächste Mal, wenn ich in der Nähe bin, würde ich auf jeden Fall so eine Tour mitmachen. Auf jeden Fall. Einfach nur, um auch in Deutschland alle Spukorte kennenzulernen, die wir eventuell gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie so klein sind, so minimal sind oder gar nicht so berühmt sind, weshalb nie darüber gesprochen wird. Und das sind die Orte, die wir hier auch mit euch teilen wollen. Ich habe noch ein kleines Add-on für euch. Es gab nämlich ein Haus, das hat mich absolut fertig gemacht, weil ich die Geschichte dahinter einerseits so schrecklich und andererseits so interessant fand, dass ich gerne selbst hineingegangen wäre. Das ist aber bis heute verboten. Es gibt niemanden, der dieses Haus betreten darf, außer die Eigentümer. Dieses Haus ist ein großes, längliches Reihenhaus, unscheinbar. Also man würde, wenn man dran vorbeigeht, würde man niemals denken, dass dieses Haus eine so schreckliche Geschichte hat. In diesem Haus haben mal zwei Brüder gewohnt. Der eine Bruder war geistig völlig normal. Der andere Bruder hatte eine geistige Erkrankung, welche ihn aggressiv machte und unberechenbar. Daraufhin entschied sich sein Bruder, ihn einzusperren in seinem Zimmer. Das heißt, ihn jedes Mal eingesperrt und hat irgendwann auch wie im Gefängnis so eine Luke gebaut, wo er ihm das Essen reinschieben konnte. Weil er Angst hatte, dass sobald sie sich persönlich sahen, der Bruder ihm irgendetwas Schlimmes antun würde. So lebten die zwei Brüder im Haus, getrennt voneinander, ohne persönlichen Kontakt. Während der eine Bruder eingesperrt war und vereinsamte, lebte der andere Bruder weiter, ganz normal wie jeder andere Mensch. Der Bruder, der geistig in einem nicht guten Zustand war, fing an, sich selbst zu verletzen, sich die Mundwinkel aufzuschneiden. Und irgendwann ging das so weit, dass er morgens einfach leblos in seinem Zimmer war. Er wurde daraufhin ganz normal bestattet, ihm wurde die letzte Ehre erwiesen und man hat ihn begraben. Man hielt es dann für eine gute Idee, die Putzfrau dieses Hauses in das Zimmer einziehen zu lassen, damit sie nicht jeden Tag eine weite Anreise hatte, sondern ganz einfach oben in diesem Zimmer verweilen konnte. Die erste Nacht, als sie dort schlief, war es ungefähr gegen Mitternacht, als diese Frau anfing zu schreien, etwas Schreckliches gesehen haben musste und daraufhin den Rest ihrer Lebenszeit in einer Psychiatrie verbrachte und nie über das, was sie dort gesehen hat, gesprochen hat. Ein weiterer Fall hat mit einer Mutprobe zu tun, die tödlich endete. Jemand wollte sich selbst beweisen oder wem auch immer, dass er keine Angst habe in diesem Zimmer und dass an diesen ganzen Spukgeschichten und Gruselerzählungen überhaupt nichts dran war und wollte eine Nacht in diesem Zimmer verbringen, auf Abraten seiner Bekannten und Freunde tat er es trotzdem und blieb dort in diesem Zimmer. Auch wieder um eine bestimmte Uhrzeit, die ich leider vergessen habe und nicht mit euch teilen kann, aber auf jeden Fall mitten in der Nacht, muss er so was Schreckliches gesehen haben, dass er aus dem Fenster sprang und sich selbst damit aufspießte, weil es unten vor diesem Haus einen dieser wunderschönen alten Zäune gibt, die spitz nach oben ragen, damit da niemand drüber klettern kann. Werdet ihr aber auf den Bildern, die wir mit euch teilen, natürlich auch noch mal genauer sehen können. Jedenfalls überlebte er die Nacht dort nicht. Ein Dritter der gesagt hat, er möchte das, was dort oben ist, untersuchen oder widerlegen, hatte sich mit seinen Freunden darauf geeinigt, eine Wette abgeschlossen, dass er, ich glaube, es waren 10 Pfund, viel zu wenig meiner Meinung nach, dass er 10 Pfund bekommt, wenn er oben eine Nacht übersteht. Seine Freunde waren aber währenddessen unten in der ersten Etage und haben dort gewartet. Der Freund hat eine Glocke mitbekommen, die erklingeln sollte, wenn er das, ich nenne es mal Experiment, abbrechen wollte. Er saß also oben und auch wieder mitten in der Nacht hörten sie auf einmal die Glocke. Sie rannten nach oben, öffneten die Tür und fanden dort ihren Freund tot. Er sah aus, als wäre er schon vor Tagen gestorben. Also es gibt ja auch Wörter, die das beschreiben, was da passiert sein könnte, wie zum Beispiel Todesangst haben, vor Angst sterben. Er muss also so große Angst gehabt haben, also zumindest geht man davon aus, dass er vor Angst gestorben ist, dass sein Herz aufgehört hat zu schlagen. Was sich natürlich nicht erklären lässt, ist, weshalb er danach schon aussah, als wäre er schon 3 Tage tot. Seitdem ist das Zimmer oben vollständig abgeriegelt. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie es zugemauert oder da sind 50.000 Schlösser dran. Aber seitdem hat niemand mehr dieses Zimmer betreten. Und auch dieses Haus darf nur von außen besichtigt werden. Niemand darf dort rein. Es ist auch praktisch unmöglich, dort einzubrechen. Sonst könnten ja selbstmordgefährdete Menschen auf die Idee kommen, vielleicht dort hinzugehen und zu sterben oder ähnliches. Und das wollte man vermeiden, weshalb man den Raum versiegelt hat, weshalb man das Haus für Fremde unzugänglich gemacht hat. Was jetzt mit dem Haus passieren wird, weiß keiner so genau. Es steht halt erstmal da und macht einen ganz normalen, soliden Eindruck. Ihr werdet es sehen. Dieses Haus gibt einem nicht im ersten Step das Gefühl, dass dort solche schrecklichen Dinge passiert sind. Ich habe noch neben meiner Empfehlung, natürlich so eine Tour mitzumachen, egal wo ihr seid, wenn es dieses Angebot gibt, nehmt es wahr und berichtet davon, erzählt davon, schreibt uns davon, ob ihr schon mal an so einer Tour teilgenommen habt. Wenn ja, wie war das? Was waren eure Eindrücke? Wo war das vor allen Dingen? Und was würdet ihr das wieder machen? Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich fand es total interessant. Und ich habe noch eine super spannende Neuigkeit, auf die ich mich so unglaublich freue. Das kann sich von euch kein Mensch vorstellen. Wir hatten doch mal vor ganz, ganz, ganz langer Zeit das Hotel Waldlust in diesem Podcast in Freudenstadt, was von Adele B. geführt wurde, die angeblich ermordet oder auch nicht ermordet sein soll und was nach dem Krieg als Lazarett genutzt wurde und heute leer steht. Diesen Ort werde ich besichtigen. Wir haben nämlich bald Urlaub und haben uns entschieden, in den Europapark zu fahren, was bekanntlich in Rust ist. Rust ist ungefähr 1 Stunde 30 von Freudenstadt entfernt. Wir liegen in dem Ort, wo wir übernachten, ungefähr mittig. Das heißt, ich habe ein bisschen Fahrzeit zum Europapark, was absolut nicht schlimm ist. Und ich habe ein bisschen Fahrzeit nach Freudenstadt. Und dort werde ich mir dann mal selber ein Bild von dem Gebäude machen. Wir haben die Führung bereits gebucht. Man kann sich dafür anmelden im Internet. Die ist auch momentan kostenfrei, aber über eine kleine Spende würden die Eigentümer bzw. die Stiftung, die sich für dieses Haus einsetzt und sich um das Haus kümmert, entsprechend freuen. Diese Spende bin ich natürlich sehr gerne bereit zu geben, um mir das Gebäude mal aus der Nähe anzuschauen. Das heißt, wenn ihr das noch nie von innen gesehen habt und euch das interessiert, ihr vielleicht gar nicht so weit weg von Freudenstadt wohnt, dann macht euch doch einfach mal auf den Weg an einem Donnerstagnachmittag, fahrt dahin, meldet euch vorher für die Führung an und dann nehmt einfach teil. Aktuell sind die Führungen, soweit ich gesehen habe, jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Ich bin jedenfalls absolut euphorisch, total gespannt und das wird dann der erste Lost Place sein, in den ich legal rein darf und dann auch reingehe, um mir anzugucken und die Eindrücke mitzunehmen. Und dann wird es natürlich, wie soll es auch anders sein, nochmal ein Special geben, wo ich mit euch teile, was ich dort gesehen habe, was ich vielleicht dort gefühlt oder auch nicht gefühlt habe, wie mein Eindruck war und ob ich empfehlen kann, dass man diese Tour tatsächlich mitmacht. Ich würde im ersten Step natürlich sagen, ja, gerade weil es kostenlos ist, beziehungsweise man nicht so tief in den Geldbeutel greifen muss, um einfach mal 5 € zu spenden oder so. Oder das zu spenden, was einem der Eintritt wert wäre. Und ja, da freue ich mich extrem drauf. Das wird Ende diesen Monat soweit sein. Und dann, ja, wird es sehr cool werden. Ich freue mich auf jeden Fall extrem. Und an dieser Stelle bin ich auch schon fertig mit meinen Berichten. Ich freue mich auch wieder, wenn ich wieder mehr Zeit mit Anna verbringen kann und wir den Podcast auch wieder zusammen aufnehmen können. Es ist auf gar keinen Fall so, dass wir beide keinen Bock hätten, aber wir haben halt einfach. Wir kommen mit unseren Zeiten nicht überein, mit unseren Arbeitszeiten, mit unseren Freizeitzeiten, weil wir haben ja auch noch andere Verpflichtungen, denen wir nachgehen müssen. Und das ist im Moment ein bisschen schwierig. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf Teil 2 von Anna. Und wir sind bald, ganz, ganz, ganz bald, hoffentlich auch wieder zu zweit für euch da und können über Themen diskutieren und können verschiedene Sachen miteinander teilen, ein bisschen Trash-Talk machen, wie das immer so ist. Jedenfalls, Anna, hier nochmal gute Besserung. Ich hoffe, deinem Kopf geht es wieder ganz gut. Die Migräne lässt sich aushalten oder ist hoffentlich sehr bald wieder weg. Und gerade bei dem Wetter ist es ja ultra. Es gibt wieder Unwetterwarnungen und im Moment ist hier echt was los. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche, ein tolles Wochenende. Ihr kennt das, wann immer ihr das hört. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir haben sehr früh morgens. Aktuell und ich muss jetzt mich für die Arbeit fertig machen. Ich bin extra für diese Folge eine Stunde früher aufgestanden, um die aufzunehmen, um sie dann später zu schneiden und heute Abend zu veröffentlichen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Gebt uns wie immer Feedback, schreibt uns, wir antworten immer. Wir versuchen tatsächlich auch immer so zügig wie möglich zu antworten. Gebt uns Feedback, erzählt uns eure Geschichten, erzählt uns, was euch beschäftigt im Moment in der Welt des Paranormalen. Und ja, damit verabschiede ich mich. Wir hören uns sehr bald wieder. Bis dann. Tschüss.